für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Klappe die zweite sozusagen aus Barcelona, der Podcast auf Süd, die erste Aufnahme. Wir haben es euch erzählt, hat leider nicht funktioniert. Kleine Kinderkrankheit. Aber jetzt sind wir voll da. Patrick, Barcelona, der Vorteil ist natürlich, wir konnten sowohl die Stadt als auch das Stadion schon mal genießen. Und Patrick, du bist großer Fan des Olympiastadions in Barcelona.
Total. Also erstmal war es schön, dass wir alle Eindrücke jetzt schon mal so halbwegs von der Stadt haben, auch vom BVB-Dinner. Da können wir euch ja auch nochmal mit reinnehmen, was wir da gestern so
erlebt haben. Wer da war, das ist spannend.
Erlebt haben, später. Wer da war, genau. Wer mir auch ein Kompliment gemacht hat, kann ich dann auch nochmal sagen. Können wir euch
für den guten Podcast, oder?
Bitte?
Für den guten Podcast?
Oder? Nein, für mein Aussehen, aber ich glaube, es war eine Lüge.
Ach so.
Aber kann ich später nochmal drauf
eingehen? Ja, ich weiß schon mehr, ja.
Ja, ich finde das Stadion genial. Also ich war vor ein paar Wochen mit meinen Jungs, dem February Hopping Club, so nennt er sich, gucken wir uns seit Jahren schon, reisen wir in eine Stadt und gucken uns Fußballspiele an. Zuvor da steht das Teambuilding und so ein bisschen auch ja Kultur und
Trinken,
würde ich sagen.
Nicht anders erwartet.
Ja, genau. Und wir haben uns sehr geärgert, dass wir alles so gebucht haben, dass wir noch spät oder Montagmittag zurückfliegen, damit wir dann noch im Fall der Fälle sonntags auch noch das wunderbare Olympiastadion mit einem Barca-Spiel mitnehmen und dann Montagabend die Paarung damals verlegt. Und ich habe mich sehr geärgert. Umso mehr freue ich mich, dass der BVB jetzt in diesem Stadion spielt.
Habt ihr trotzdem Spiel gesehen nach dem
Barcelona? Espanyol Barcelona haben wir uns angeguckt. War trotzdem ganz nett gegen Athletic Bilbao. Aber ich glaube, das Spiel heute Abend, wir nehmen ja am Dienstag auf, Jesko, das wird um einiges besser.
Am Mittwoch.
Am Mittwoch.
Ja.
Stimmt, wir haben gestern.
Wir haben es versucht. Am Dienstag haben wir es versucht, am Mittwoch machen wir es wirklich.
Wir haben alles so schön vorbereitet, ne? Im Coworking.
Ah, es war ein Traum.
Space hier auf der Avenida Diagonal in einem sehr schönen, alten, aber schicken Restaurant oder Hotel, würde ich sagen, sind wir.
Ja.
Und jetzt sind wir bei dir, Jesko, im sehr aufgeräumt, muss ich sagen.
Ja, danke schön. Ja, ich hatte nicht so viel Zeit, das zu verwüsten.
Du bist ein ordentlicher Mensch.
Nee, bin ich nicht. Aber jeder, der mich kennt, wird jetzt sagen, nee, das stimmt nicht. Nein, ich hab natürlich extra ein bisschen aufgeräumt. Du, wir gehen mal in die Themen rein und müssen leider mit Nico Schlotterbeck anfangen. Das war heftig. Das hat mich voll umgehauen, als ich das gelesen habe. Konnte ich gar nicht glauben, weil Nico Schlotterbeck war ja auch nicht der Typ, der alle zwei Monate dann mal eine Verletzung mit sich rumgetragen hat, sondern der war ja wirklich extrem konstant fit. Und dieser Ausfall, der tut dem BVB weh, und zwar auf mehreren Ebenen, wie ich finde. Einmal auf der persönlichen Ebene, weil er ein ganz wichtiger Spieler in dieser Mannschaft ist. Einer, der auch in diesem Club, in dieser Mannschaft gewachsen ist und jetzt auch absoluter Führungsspieler ist. Aber natürlich auch sportlich. Die Gerätschen werden fehlen, aber auch die Pässe nach vorne.
Ja, 100%. Also das ist ein Ausfall, der wirklich, ich war sehr überrascht, vor allen Dingen auch überraschend. Das ist ja am Sonntag passiert, im Training, ohne gegnerische Einwirkung. Ja,
bei einem Schussversuch. Ist es
ein Schussversuch, also besonders bittere Geschichte. Und ja, du kannst ja eigentlich sagen, wenn er jetzt nicht diese Sperre gehabt hätte, hätte er gespielt, hätte dann nur ausgeradelt, hätte nicht dieses Training gemacht.
Leben ist kein Konjunktiv.
Hätte,
das ist so,
genau. Auf jeden Fall eine bittere Geschichte. Am Montagabend wurde er dann direkt operiert und Sebastian Kehl hat es ja am Flughafen dann auch verraten, circa ein halbes Jahr ausfallen. Das ist die Prognose. Und jetzt gab es ja auch schon ganz viele Fragen, Jesko, warum doch so lange? Ist da irgendetwas anderes? Wir haben uns umgehört und du kannst gleich was dazu sagen, weil du auch ärztlichen Rat, sage ich mal, geholt hast für eine Einschätzung. Also unserem Kenntnisstand zufolge wurde vor der OP darüber diskutiert, ob ein Teil dieses Meniskus komplett rausgenommen wird oder konservativ genäht wird.
Ja, konservativ genäht ist nicht, weil du musst auch beim Nähen musst du aufschneiden. Also auch Nähen ist eine Operation, aber es wird halt nichts komplett rausgeschnitten.
Es wird nichts komplett rausgeschnitten. So. Und das würde dann bedeuten, auf der einen Seite, wenn du es rausnimmst, sollst du schneller wieder zur Verfügung stehen, aber hast natürlich diesen Verschleiß und damit auch später in den Jahren, und Niko Kovac hat es ja auf der Pressekonferenz gesagt, Niko hat mindestens noch 10 Jahre.
Da war gut überschlagen, ne?
Ja. Gut überschlagen, sehr guten Profifußball vor sich. Und da haben sie dann überlegt, was sie machen, und sie haben sich dann doch eher für die Variante entschieden des Nähens, und deshalb dauert das ein bisschen länger, erfordert mehr Geduld. Niko Schlotterbeck hat ja ein sehr emotionales Statement rausgehauen, das echt unter die Haut ging, wo er sich angekündigt hat, aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, sich voll auf den Regenerierungsprozess zu fokussieren und dass es ein langer Reha-Prozess wird. Wenngleich gestern auf dem Dinner Carsten Kramer angekündigt hat, die Schlotterbecks haben gutes Heilfleisch.
Genau.
Das dürfte auch ein bisschen schneller gehen.
Es gab auch Zeugen dafür da, nämlich die Eltern von Nico Schlotterbeck, sind mitgefahren nach Barcelona, hatten den Trip eh geplant, haben ihn dann auch nicht abgesagt, kann ich ehrlich gesagt auch nachvollziehen. Wurden dann auch nochmal nett begrüßt natürlich und auch von allen Anwesenden. Es sind dann immer, müssen wir das mal erklären, also es sind ein paar Medienvertreter da, es sind aber ganz viele Sponsoren da, Fans da, also so Fans, die sich leisten können, damit Borussia Dortmund dahin zu fahren.
Das sind dann VIP-Fans.
Genau, das sind so VIP-Fans und
Sponsoren.
Genau.
Kalle Riedle war da.
Kalle Riedle. Ja, dem hätte ich ein Kompliment gemacht. Kalle Riedle sieht immer
sieht immer fantastisch aus.
Ja, fantastisch. Also wenn ich in dem Alter nur annähernd so gut aussehe wie Kalle Riedle, dann habe ich was richtig gemacht.
Wobei, die grauen Haare an der Schläfe, die hast du schon.
Ja, aber die habe ich mir gefärbt, damit ich seriöser aussehe. Anderes Thema.
Aber der Papa war schon nachdenklich. Ne? Ich habe ihn so ein bisschen beobachtet, weil wir saßen hinten an dem Tisch. Konnten da direkt dann drauf zugucken. Es lief Inter Mailand gegen Bayern München.
Ja.
Und als die Rede kam, hat er schon so auf den Boden geguckt und irgendwie gegrübelt, weil das nimmt ihn, das nimmt die ganze Familie schon mit.
Ja. Allerdings diese 6 Monate, die da jetzt im Raum stehen, halte ich persönlich für die maximale Zeit. Also ich gehe davon aus, dass Nico Schlotterbeck schneller fit wird. Und das ist auch so ein bisschen angeklungen dann an diesem Abend, als auch die Schlotterbecks darauf angesprochen wurden, hätten sie aber auch bestätigt, dass ihre Söhne ganz gutes Heilfleisch hätten. Und also 6 Monate erscheint mir persönlich extrem lang. Ich habe auch ein bisschen recherchiert und also 4 Monate, das ist schon realistisch. Du darfst halt nach dieser Operation 6 Wochen nicht auftreten damit. Also du musst den 6 Wochen ruhig halten und danach kannst du dann langsam wieder in die Reha einsteigen. Was natürlich immer eine Möglichkeit ist, dass es noch irgendeine Begleitverletzung gab, aber grundsätzlich trotzdem, er wird im Sommer nicht zur Verfügung stehen, er wird bei der Nations League nicht zur Verfügung stehen, er wird bei der Club-WM nicht zur Verfügung stehen und er wird wahrscheinlich auch die ersten Wochen der neuen Saison verpassen. Ich denke, davon können wir ja Stand jetzt ausgehen.
Und das heißt natürlich auch, dass der BVB, das hat Sebastian Kehl zugegeben, zumindest nachdenken muss, sich Gedanken machen muss, was bei der Club-WM passiert, ob sie da, es gibt ja dieses extra Zusatztransferfenster, vom 1. bis zum 10. kannst du nochmal zusätzlich Spieler holen, die dann an diesem Turnier, das der BVB ja ernst nehmen muss, mit Blick darauf, wo du eben am Ende landest.
Ja. Also es geht ums Geld.
Es geht ums Geld, genau. Also ich glaube jetzt sportlich reizvoll, vielleicht nicht zwingend, es sei denn, du kommst irgendwie weit in einem Wettbewerb, aber es geht um viel Geld und je nachdem, in welchem Wettbewerb du am Ende landest, ob es nur die Euroleague ist oder vielleicht sogar gar nicht Europa, bist du schon auch sehr auf diese Einnahmen angewiesen. Deshalb überlegen sie jetzt schon, ob sie auf der Position was machen sollen oder nicht. Wobei man auch sagen muss, sie haben natürlich mit Can, mit einem Anton, mit einem Bensebaini, haben sie grundsätzlich auch Süle.
Lührs kann da auch nochmal mit reinrutschen, um den Kader ein bisschen aufzufüllen, wenn Not am Mann ist.
Genau.
Pascal Groß kann die Innenverteidigung spielen. Das einzige Drobe ist natürlich, das sind alles Rechtsfüße. Also fast alle. Bensebaini kann es halt.
Links,
Und das ist halt die Krux. Und gerade wenn du eine Dreierkette spielen möchtest, wie es halt Niko Kovac gerade macht, dann brauchst du eigentlich in der linken Position dieser Dreierkette brauchst du einen Linksfuß. Mhm. Und das kann ich mir schon vorstellen, das macht denen auch jetzt schon Kopfschmerzen und könnte dann auch diesen Dreierkettenplan von Niko Kovac schon mal so ein bisschen in Frage stellen. Muss halt abwarten, wie gut ist Bensebaini dann am Ende spielt. Der spielt das auch für Algerien, der kennt die Position auch nicht nur außen, sondern auch zentral. Aber diese Aufbaubälle, ne? Also die Diagonalbälle, die hohen Diagonalbälle von Schlotterbeck, die sind halt richtig stark, aber auch die flachen, harten, auch in den Fuß mal eine Pressinglinie damit überspielen. Das fehlt, das wird fehlen. Das wird auch gegen Barcelona fehlen.
Auf jeden Fall. Eine sehr bittere Geschichte, der Ausfall. Sie haben sich eingeschworen, die Mannschaft, das hat Waldemar Anton auf der Pressekonferenz am Dienstagabend in Barcelona gesagt, dass sie das Spiel natürlich auch für Nico Schlotterbeck mitgewinnen wollen und eine gute Runde zu Ende spielen wollen. Vielleicht ein kurzer Exkurs über die Family Schlotterbeck. Ich finde das wirklich fantastisch, dass beide, Papa und Mama, das haben die mir auch mal verraten, wirklich auf jedes Spiel mitfahren und mitreisen von ihren beiden Söhnen. Mhm. Also wenn Kevin irgendwo da spielt in der Bundesliga.
In Augsburg.
Genau, spielt in Augsburg. Vorher in Bochum, da war es ein bisschen einfacher. Aber Augsburg, dann sind die erst in Augsburg, wenn es zeitlich passt und reisen dann irgendwo mit dem BVB mit. Also das ist schon immer cool und die sind wirklich so richtig integriert auch in diese BVB-Bubble. Das hat man auch gestern wieder beim Dinner gesehen. Alle kennen die beiden. Das ist immer sehr, sehr herzlich und sehr cool. Und der Papa macht doch immer einen lässigen Eindruck.
Ja, das stimmt.
Hatte gestern im Adidas Gucci Hoodie Pulli.
Cool, Pulli angehabt. Ja, wir haben mal gegoogelt. Du hast gegoogelt, was er kostet, glaube ich.
Ja, waren schon...
Ist teuer.
Ist teuer.
Sagen wir es mal so.
Ich glaube, über 1000 waren es.
Ja. Ja, Kevin Schlotterbeck. Ja, ach, gönn dir. Ja. Ne, total. Ja. Ja, ja. Auch Kevin Schlotterbeck, ja, ein total reflektierter, netter Typ. Habe ihn auch mal kennengelernt, als er in Bochum war. Sehr angenehm, die beiden. Sowohl Nico als auch Kevin. Ja, und auch von uns nochmal gute Genesung an Nico Schlotterbeck. Ist ein Typ, den wir auch ganz gerne mit dabei haben. Ja, letzte Woche habe ich ihn noch interviewt. Da war echt noch so positiv. Da ging es noch um Vertragsgespräche. Ja, ja. Da ging es noch um die Zukunft. Ne? Und jetzt denkt er halt nur noch daran, erstmal gesund zu werden. So schnell kann es gehen. Heute Abend.
Sagst du ganz kurz trotzdem, das ist ein gutes Thema, trotzdem Zeichen setzen und dann im Sommer mit Nico Schlotterbeck auf jeden Fall verlängern?
Aber wenn das in Dortmund der Hand liegen würde, würde ich sagen, ja. Ja. Die Frage ist, ich meine, das ist eine Verletzung. Ne? Dem ist nicht das Bein abgefallen. Also der kommt wieder. Und ich habe das gleiche auch schon gedacht, aber ganz ehrlich, das liegt eher in Nikos Hand als in Dortmunder Hand, ne? Weil bei den Leistungen, die er gezeigt hat, und das ist ja jetzt keine Verletzung, wo es fraglich ist, ob er auf dem Niveau wiederkommen kann, auf dem er vorher war, da gehe ich 100% von aus. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass das eher in Nikos Hand liegt. Aber können natürlich auch von ihm Zeichen sein, so Verein unterstützt mich, während ich verletzt bin, dann setzen wir uns zusammen, jetzt hat er ja vielleicht auch ein bisschen Zeit für sowas. Und dann verlängern sie den Vertrag, wäre schon ein Zeichen, aber ich könnte mir vorstellen, eher von Schlotterbeck ein Zeichen, als dass der BVB, ich glaube, der BVB würde sofort verlängern.
Ja, hat Lars Regner jetzt auch im WAZ-Interview nochmal unterstrichen, dass sie das in Gesprächen sind und dass sie sich dass sie sich sehr gut vorstellen können und gerne auch umsetzen wollen.
Komm, wir haben jetzt Mittwoch, wir haben Spieltag, wir machen mal ganz kurz Barcelona, weil die meisten hören uns wahrscheinlich dann vor dem Spiel noch oder nach dem Spiel. Nach dem Spiel seid ihr schon schlauer als wir jetzt. Dann bitte.
Sparen wir es ein bisschen aus.
Wir machen es jetzt mal ganz kurz. Barcelona ist halt eine Mörder-Offensivtruppe. Ne? Also da musst du wirklich, deswegen tut halt dieser Schlotterbeck auch von Auswahl auch so weh. Die musst du im Zaum halten, aber darfst nicht aufhören, Fußball zu spielen. Ich glaube, das ist so die Marschrichtung, mit der Borussia Dortmund da reingehen muss. Und du musst halt schauen, dass du ein Ergebnis erzielst, was dir im Rückspiel die Türen offen hält.
Ja, absolut. Gestern wurde auch viel drüber gesprochen. Bei diesem Dinner gab es auch welche, die gesagt haben, komm, irgendwie da mit einem Tor Unterschied verlieren, um noch Chancen im Rückspiel zu haben. Also ist jetzt nicht so, dass die Dortmunder jetzt alle mit so breiter Brust da hingehen und sagen, das ist überhaupt kein Problem, Barcelona. Also die wissen natürlich schon, was da auf sie zukommt. Die Verteidigungslinie von Hansi Flick ist enorm hoch. Ja. Das finde ich wird sehr, sehr spannend, wie vielleicht auch ein Adeyemi, ein Bayer, ein Gittens, wenn er dann eingewechselt wird, das ausnutzen
kann. Ja, ich erinnere mich da an ein Champions-League-Spiel gegen Chelsea, wo Chelsea auch wahnsinnig hochgerutscht ist und dann hat ihn halt der Adeyemi richtig wehgetan. Ne? Der hat ein richtig geiles Tor geschossen damals, gegen Chelsea war es.
Genau,
gegen Chelsea. Am Ende sind sie rausgeflogen, aber genau so kann ich mir vorstellen, wird's. Aber wie gesagt, du musst halt auch den Ball haben. Du musst denen auch wehtun, weil sonst haben die keine Angst vor dir, ne? Und dann können die dich auch auseinanderspielen. Bin sehr gespannt.
Und ganz ehrlich, Jesko, ich war ja, bin ja gestern, also am Dienstag früh schon um 6.25 Uhr aus Köln nach Dortmund geflogen, nach Barcelona geflogen, um dann das Training Barcelona zu machen, die Pressekonferenz mit Hansi Flick. Und habe da viel sprechen können mit Reporter, Kollegen, Kolleginnen aus Spanien, auch mit einigen Fans, die ewig lange gewartet haben, um Autogramme von Spielern zu bekommen. Viele Polen waren da, um Robert Lewandowski zu sehen.
Er hat gewunken. Aus dem Auto.
Cool, in der Sonnenbrille.
Oder mit Sonnenbrille. 80 km/h wahrscheinlich.
Zack, also, einmal abgebogen und rein. Die haben alle gesagt, Respecto al Borussia Dortmund. Die haben alle gesagt, das ist eine Mannschaft, Champions-League-Finale, da standen die nicht umsonst. Ja. Und die haben zumindest gemahnt, und da sieht man auch, was der BVB im Ausland immer noch für einen Ruf hat, ganz anders vielleicht als aktuell in Deutschland, dass sie wirklich mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben sollen und haben vor allen Dingen dann auf das Rückspiel verwiesen. Und das vergessen wir immer wieder. Rückspiel in Dortmund vor 81.000, vor dieser gelben Wand.
Das ist was anderes.
Das ist auch für Spieler im Ausland, die eigentlich im Camp Nou vor, weiß ich nicht wie vielen, 80, 90 spielen, ist das auch schon eine ganz besondere Geschichte.
Ja. Und sie spielen ja gerade nicht im Camp Nou, sondern im Olympiastadion, wo halt nur 50.000 reingehen. Ne? Das ist, und das ist eine junge Truppe, Barca. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Die sind hochtalentiert, alle super Kicker, aber das ist halt Champions League, Viertelfinale. Und in so einer Nacht in Dortmund, wo es dann vielleicht auch noch mal ein bisschen kälter ist und regnet und 81.000 da sind, das ist, ist nochmal was anderes. Stimmt. Nach Dortmund, nach Barcelona?
Kommt Bayern.
Klassiker.
Ja.
Auch, finde ich persönlich ja, die Konstellation ist gerade total spannend.
Super.
Weil die Dortmunder sind jetzt eben nicht, also vor 3 Wochen hätte ich gesagt, okay, Borussia Dortmund fährt nach München. Und das war's. Und jetzt hast du halt echt wieder ein Ziel vor Augen beim BVB. Du kannst auch Champions League noch erreichen in der Bundesliga. Du hast es nicht in der eigenen Hand, aber du kannst das erreichen. Das ist drin. Und das finde ich halt, das macht richtig Spaß. Ich habe da richtig Bock auf das Spiel. Du bist auch vor Ort.
Genau, wird eine anstrengende Woche auch für mich. Direkt von Barcelona geht's dann nach Frankfurt. Bin dann nochmal einen Tag zu Hause bei den Eltern, aber dann geht's weiter nach München. Also ein sehr langes Wochenende mit Sonntag und Montag dann auch im Transfer-Update. Freue mich da immer wahnsinnig, weil dieses Spiel, egal auf welchem Tabellenplatz Dortmund oder Bayern steht, das ist immer ein ganz besonderes Fußballspiel. Ich bin auch gerne, muss ich sagen, in der Allianz Arena, weil ich die Plätze da auch sehr, sehr gut finde, auch für uns Medienvertreter.
Sieht man gut.
Ja, ja, nicht irgendwie unterm Dach, sondern wirklich komplett weit unten. Ja. Also das ist auch immer ganz schön. Eine gute Mixzone, das denke ich auch mal ganz egoistisch aus arbeitstechnischer Sicht.
Mixzone, ne, müssen wir erklären, da kommen halt nachher Journalisten und Spieler zusammen und das ist halt anders als in Dortmund zum Beispiel. Da läuft auch mal ein Uli Hoeneß vorbei, da läuft mal sonst wer vorbei.
Sie laufen ja alle vorbei, weil sie dann zum Bus oder zu den Autos müssen.
Genau.
Da kannst du die ansprechen.
Ja, genau, genau. Ja. Das gibt's in Dortmund so eigentlich nicht, ja, ne, sondern da müssen die schon aktiv rauskommen, um dann dahin zu kommen. Zumindest die Verantwortlichen, und da grantelt halt der Hoeneß auch ganz gerne mal in die Mikrofone, wenn er meint, was sagen zu müssen. Das ist ganz gut da.
Ja, ja, aber die Bayern sind ein bisschen angeknackst nach dem 1-2 zu Hause gegen Mailand. Hätte ein Müller-Märchen werden können. Jetzt so diese ganzen Themen, die das alles überlagern. Es ist verrückt, und irgendwie haben die Dortmunder in dem Spiel eine Chance. Das glaube ich schon. Jesko, wir können uns die Frage stellen, wie stabil der BVB unter Niko Kovac ist. Du hast jetzt zwei Siege eingefahren. Wie gesagt, Barcelona kennen wir Stand jetzt noch nicht, weil wir in Barcelona gerade aufnehmen, vorm Spiel, am Spieltag. Aber du hast gegen Freiburg gewonnen, du hast gegen Mainz gewonnen.
Ja, mit ganz interessanten Zahlen übrigens.
Ja.
Weniger Ballbesitz, hohe Laufleistung. Also Niko Kovac geht das Herz auf, ja, wenn er das
liest.
Das will er sehen. Hat er auch bei uns im Interview gesagt, ne, bei dir im Interview ganz klar gesagt, so Fitness steht für mich eigentlich über allem, und das sind jetzt genau diese Anzeichen, die auch mit einer Entwicklung vorangehen. Also das sieht man ganz klar beim BVB. Sie und jetzt werden sie effektiv. Das Problem in den Spielen, die sie auch verloren haben, war, sie waren nicht effektiv. Ja, du hast schon gesehen, okay, es steht eigentlich stabiler, aber sie haben dann die Dinge auch teilweise nicht gemacht und dann die Spiele verloren. Das haben sie gegen Mainz und Freiburg viel besser gemacht. Und das ist halt wirklich der Prozess, den Niko Kovac gehen will, den er mit der Mannschaft geht. Aber jetzt hast du halt echt zwei Prüfsteine, ne? Mit Barcelona und mit Bayern, die dann wirklich zeigen, wie stabilisiert ist denn Borussia Dortmund wirklich.
Ja, und das ist der pragmatischere Fußball, den Niko Kovac spielt. Das ist vielleicht auch einfacher. So, ne? Du darfst auch mal wieder den langen Ball nach vorne schlagen. Du sollst zunächst erstmal hinten gut stehen. Das ist jetzt nicht das, was Nuri Sahin versucht hat mit Ballbesitz, mit Trusted Process. Und das ist, zumindest kann man da die Frage stellen, und die stellen sich ja auch viele Fans, vielleicht nicht der Fußball oder auch der Trainer, mit dem du, glaube ich, jetzt eine neue Ära einleitest oder mit dem du hier die nächsten Jahre vielleicht auch spielerisch komplett was entwickelst. Aber ich glaube jetzt für den aktuellen Zeitpunkt zumindest, ist das ein Trainer, der dich stabilisieren kann.
Ja.
So, und entsprechend, da bin ich auf deine Meinung gespannt, ich versuche es mal rauszusuchen, hat jetzt Lars Ricken im Interview bei den Kollegen der WAZ ja gesprochen und sehr deutlich gemacht, dass es weiter das klare Ziel ist, mit Niko Kovac auch in die nächste Saison dann reinzugehen, dass sie einen sehr intensiven Kontakt haben, und er hat viele Dinge aufgezählt, Mentalität, Leidenschaft, die Dortmunder jetzt ranbringen und sich stabilisiert haben. Wir haben uns überlegt, ist das jetzt eine Meldung?
Ja, das ist.
Oder ist es keine Meldung? Ja dass man weiter das Ziel hat mit Niko Kovac.
Der einen Vertrag hat bis kommenden, also nicht bis kommenden Sommer, sondern bis Sommer 2026. Also, ich verstehe das, dass das interessant klingt, aber wenn man es mal ganz rational bedenkt, ja, dann hat Lars Ricken gesagt, wir haben vor 2 oder 3 Monaten, ne, wann war es? Februar? Nee, Ende, Anfang Februar.
Über 60 Tage, ja.
Ja. Mhm. Haben wir mit diesem Trainer einen Vertrag geschlossen und wir sind willens, den zu erfüllen.
Ja.
So, da frage ich mich, okay, das freut mich. So, na klar, der Hintergrund ist der, dass oft diskutiert wurde, eigentlich wollten sie einen Trainer bis zum Sommer, um dann zu schauen, okay, wie geht's weiter? Ne? Und das wollte Niko Kovac nicht, der hat gesagt, nee, für ein halbes Jahr mache ich's nicht. Und da haben sie gesagt, okay, dann machen wir 1,5 Jahre, ist auch eher ungewöhnlich, eine ungewöhnliche kurze Laufzeit eines Vertrages, muss man auch ehrlich sein. Daher rührt halt auch das Interesse an dieser Aussage von Lars Ricken. Aber am Ende ist es wirklich, ganz ehrlich, wir wollen einen Vertrag mit einem Angestellten erfüllen. Und das ist für mich ist das immer keine Meldung, aber ich verstehe, dass es interessant klingt.
Und dass Lars Ricken natürlich das Ziel hat, mit Niko Kovac weiterzumachen,
ja,
ist ja auch klar, weil das am Ende sein Trainer ist, den er ausgewählt
ganz
hat.
Genau.
Das war seine Idee.
Ja.
Rangnick, mit dem haben sich in der Causa jetzt oder in der Zeitreihenfolge vor Kovac getroffen, aber dann war schnell klar, Tullberg macht nur diese paar Spiele. Wir gehen dann auf Niko Kovac. So, und deshalb ist doch auch klar, dass, wenn das mit Niko Kovac scheitern würde, dass am Ende auch Lars Ricken enorm in der Kritik steht.
Deswegen genau.
Ist es völlig klar,
ja,
dass er den Weg dann auch versucht, mit ihm weiterzugehen. Jesko, ich finde, dass der BVB ein bisschen positiv in die Zukunft schauen kann in den nächsten Spiele. Er liegt auch an einem Spieler, der richtig Spaß gemacht hat, zuletzt an Kani Chukwuemeka.
Ja.
Was ist das für ein Kicker für dich?
Ja, mega. Also wir haben ja in jedem seiner 10-Minuten-Einsätze vorher gesehen, dass der bestimmt was kann, aber er war halt nicht fit. Das hat ja auch Niko Kovac mal auf einer Pressekonferenz so ein bisschen durch die Blume gesagt. Ja, jetzt hat er wieder einen Schlag abbekommen, jetzt kann er wieder nicht spielen. Es klang im Subtext durch. Also ich wäre mit der Verletzung 90 Minuten durchgerannt.
Mhm. Ja, stimmt.
Jetzt ist er da und bringt Dortmund nach vorne. Das hat er gegen Freiburg ganz klar gezeigt. Ey, dieses Dribbling und dann der Pass auf Brandt, der dann auf Guirassy ablegt, der dann das Tor macht. Das war halt wirklich so, das war Chukwuemeka in Action, wie du ihn dir vorstellst. Und wie er dann Dortmund auch helfen kann. Weil bisher, muss man sagen, war das eine teure Aufbauarbeit für den FC Chelsea. Die haben für viel Geld einen Spieler ausgeliehen. Also Leihgebühr ist gar nicht so. Also insgesamt Paket ist 5-6 Millionen, ne, sind wir.
Bei Chukwuemeka?
Ja, genau.
Ja, für ein halbes Jahr.
Für ein halbes Jahr.
Für ein halbes Jahr. Wenn du die Leihgebühr von 1 Million reinnimmst, plus das Gehalt, was der BVB komplett übernimmt.
Jetzt haben wir April. Jetzt haben wir April. Und der Junge hat noch kein Spiel über 90 Minuten gemacht. Da kann man natürlich irgendwann mal zu Recht die Sinnfrage stellen, hat dieser Transfer überhaupt Sinn gemacht? Oder hast du jetzt einfach für viel Geld dem FC Chelsea den Spieler fit gemacht? Aber wenn der jetzt funktioniert, und wir haben die Tabelle schon angesprochen, du kannst noch ganz, ganz dezent nach oben schielen, also oben ist jetzt nicht 1, 2, 3, sondern ist der vierte Platz.
Der vierte Platz, das ist die Nummer 1, der
Platz 1. Das ist die Dortmunder Meisterschaft in diesem Jahr, der vierte Platz. Da darfst du jetzt noch mal hinschielen. Und wenn dir jetzt Chukwuemeka bei diesem Weg hilft, diesen vierten Platz zu erreichen, dann kann ich sagen, das Invest hat sich gelohnt.
Mhm.
Aber da muss er jetzt natürlich auch konstant bis Mai, Juni oder vielleicht sogar bei der Club-WM Juli, muss der jetzt natürlich auch konstant liefern. Aber fußballerisch, ohne Frage, macht der mega Spaß.
Was ja immer noch nicht zu 100% klar ist, ob er wirklich an dieser Club-WM dann mitwirken kann. Du wirst für uns vor Ort sein,
ja,
in Florida.
Ja.
Ich glaube, das werden sehr coole, hoffentlich dann 4 Wochen aus Dortmunder Sicht. Genau, da kämpfen sie ja im Hintergrund gerade immer noch drum, dass sie das hinbekommen. Vielleicht einmal kurz auflösen. Zuletzt gab es Medienberichte, dass Chukwuemeka eine Klausel hat oder eine Kaufoption, die der BVB zugreifen kann im Sommer, die bei 30 Millionen Euro liegt. Da haben wir uns doch nochmal umgehört, auch im Verein, und uns bestätigen lassen, dass es eher, jetzt nicht auf den Cent genau, aber eher in die 35 Millionen Richtung geht.
Da wird ja umgerechnet aus Pfund, ne? Da kann man nicht so genau.
Muss man immer auch umrechnen. Dann gibt's da wahrscheinlich auch wieder 1, 2 Parameter, die ihn etwas teurer und günstiger werden lassen können. Klar ist, dass der ungefähr 35 Millionen Euro kosten würde und dass Chelsea bei einem möglichen Verkauf später auch eine hohe Weiterbeteiligung hat, was ja auch klar ist.
Aber da musst du dir halt jetzt auch wirklich überlegen, ist das Geld, was ich in den Spieler investiere, ich investiere ja nicht in Talent, sondern ich investiere ja auch in Stabilität. Und habe ich dann für 35 Millionen Euro einen Spieler, wo ich mir sicher bin, dass der mir in den, sagen wir mal einfach, 2 Jahren, die er dann auch da ist, auch wirklich helfen kann. Also 2 Jahre ist für mich so der klassische BVB-Rhythmus von solchen talentierten Spielern. Die spielen ein Jahr super, werden interessant, dann halten sie noch ein Jahr und dann sind sie weg. Siehe Sancho, siehe Bellingham, siehe keine Ahnung wen.
Jesko, das passt ganz gut. Du hast nämlich, wir wollten es eigentlich zum Schluss machen, aber du hast eine Fanfrage. Willst du die kurz raussuchen?
Ja, tatsächlich. Von Philipp ist die. Und zwar, der hat gefragt, wen würdet ihr denn holen? Ich setze jetzt mal ins Unreine ein bisschen. Wen würdet ihr denn holen? Cherki oder Chukwuemeka? Weil beide sind nicht realistisch.
Genau, beide sind nicht realistisch. Auch würde ich mal sagen, selbst wenn der BVB in die Champions League kommt, ist das nicht zu realisieren. Man darf immer nicht vergessen, du hast auch noch einen Jan Koto mit 25 Millionen in den Büchern stehen. Ja. Ab Sommer, beide werden sie nicht bekommen. Ich finde es ganz schwer, mich auf einen festzulegen. Ich glaube generell, dass der BVB, auch ein Cherki würde im Übrigen mittlerweile auch mehr als 30 Millionen Euro kosten. Da haben wir auch zuletzt telefoniert, starke Rückrunde bei Lyon, seit diesem geplatzten BVB-Wechsel. Irgendwie komisch blüht er da auf einmal komplett auf. Lyon rechnet mit seinem Abgang, hat sich schon vorbereitet mit Thiago Almada, einen Argentinier verpflichtet aus Botafogo. Das heißt, die rechnen damit. Ich glaube jetzt nicht, dass der BVB Summen um die 30, 35 Millionen Euro im Zuge des Umbruches ausgeben wird.
Pro Spieler.
Pro Spieler, genau. Ich glaube eher, dass sie in die Richtung gehen, 10, 12, 15, vielleicht für mehrere, für etwas unter dem Radar laufende Spieler, was vielleicht auch ein spannender Weg mal wieder sein kann. Ich glaube, dass Cherki der im Gesamtpaket der verrücktere, der spannendere Spieler ist, der unvorhergesehene Dinge macht, wo die Leute auf einmal aufstehen und applaudieren und denken, was ist da denn los? Glaube aber, bezogen auf die Position, wenn ich mich entscheiden müsste, ist ein fitter Chukwuemeka, der das, was er gegen Freiburg gezeigt hat, dann auch wirklich konstant zeigen kann. Müssen wir auch erstmal die nächsten Wochen abwarten. Glaube ich, dass der dir auf dieser neuralgischen Position als Achter, als so ein Halb, so, ne, in diesem Mittelfeld mehr Stabilität geben kann und da auch so ein bisschen mehr die Fäden aus dem Mittelfeld lenken kann. Also glaube ich, dass der Transfer vielleicht ein bisschen mehr mit Weitsicht wäre als ein Cherki-Transfer, auch wenn ich Cherki an sich für den Gesamtpaket, ne? Für den Spieler.
Ja. Ich meine, für solche Leute geht man ins Stadion auch ein bisschen, ne? Das ist so einer dieser Spieler, Kategorie Sancho, Kategorie Dembélé am Ende auch, aber gewinnst du mit dem was, ne? So, das ist halt, macht der deine Mannschaft wirklich besser? Oder ist das einer, der eine gute Mannschaft besser macht? Aber du brauchst eigentlich einen, der eine zurzeit eher durchschnittliche Mannschaft besser macht. Das ist halt die Frage, kann Cherki? Das können wir natürlich jetzt am Ende nicht wirklich beantworten. Dafür müssten wir ihn mal hier haben und spielen sehen. Aber es gab auch, und da, das ist noch gar nicht so lange her, da hat der BVB gesagt, ja, also wir haben jetzt nicht mehr so Bock auf solche Spieler, die dann auch potenziell Unruhe in die Mannschaft und in den Verein bringen. Wir wollen lieber stabilere Spieler haben. Würde auch nicht unbedingt für Cherki sprechen. Also Chukwuemeka ist wohl ein sehr zurückhaltender Junge, wie wir hören aus der Kabine. Ist jetzt nicht einer, der zu spät kommt und der irgendwie abends Party macht, sondern eher ein zurückhaltender Junge.
Wobei, der sagt ganz kurz, er sagt Lyon immer zu mir, da entsteht vielleicht ein falscher Eindruck, weil der ist nie zu spät gekommen und der ist vielleicht nicht...
Ja. Nee, ich will jetzt auch...
Genau,
jetzt auch,
also du hast
es nicht... Ich hab's jetzt nicht auf Cherki bezogen.
Ich hab's, Jaden oder andere in
der Vergangenheit. Ja, ich hab's bezogen, generell bezogen. Dembélé. Ja, ja, also Jaden Sancho könnte ja froh sein, wenn der 10 Minuten zu spät kommt. Das war pünktlich in der Sancho-Welt.
Wirklich super, ja, auf jeden Fall wird das sicherlich noch spannend mit Blick auf den Sommer. Wenn ihr solche Fragen habt, wie, von wem kam das?
Philipp.
Noch? Philipp, ja. Immer her damit. Wir versuchen das zu filtern.
Wir können nicht alle beantworten. Also das tut uns leid. Wir haben, du hast Fragen bekommen, ich habe Fragen bekommen. Wir müssen dann tatsächlich die ein oder andere mal uns rausnehmen.
Vielleicht machen wir es ja irgendwann ein bisschen länger. Dann nehmen wir uns mal wirklich eine halbe Stunde.
Auf Südspezial-Fanfragen. Ja, ich sehe das kommen.
Ja. Cool, dann in Barcelona wieder.
Ja. Ja. Mal sehen, ob unser Chef uns dafür nach Barcelona fliegt.
Ja, genau. Ja. Wir haben ganz unterschiedliche Zimmer. Wir blicken hier gerade raus auf die Avenida Diagonal. Du bist im 9. Stock.
10.
Im 10. 10. Ich bin im 14. Aber hab die Sicht in die andere Richtung. Ich glaube, dass du grundsätzlich die bessere Sicht hast, aber zu weit unten bist.
Ja, ja, ich guck vor die Dächer und du guckst über die Dächer.
Ja, genau. Ja.
Du, wir müssen ein bisschen auf den Klassiker voraus.
Ja.
Weil das ist eigentlich das Spiel, worüber wir jetzt auch noch ein bisschen länger sprechen können, was nicht direkt läuft, wenn der Podcast rauskommt. Ja, wir haben schon gesagt, ne, ich freue mich, aber ich frage mich so, welche Chancen hat Dortmund wirklich gegen die Bayern in der aktuellen Situation? Wir haben das Mailand-Spiel gesehen, die Bayern haben mich da nicht überzeugt, muss ich sagen, gerade defensiv nicht überzeugt, ist auch klar bei den Ausfällen. Ist das die Chance für die Dortmund?
Gab übrigens Applaus auf dem,
kann man glaube ich, ja, das war geil.
Auf dem BVB-Dinner als sowohl das Tor für das erste als auch das zweite
gefallen. Aber auch noch ein Funfact, wir waren draußen und plötzlich wurde richtig gejubelt auf der Straße. Da wurde es richtig laut und wir dachten so, 2-0 Inter. Nee, Real Madrid hat 2 eingeschenkt bekommen
von Arsenal. Nicht so,
die mögen sich nicht.
Nee. Ist klar, was das für Freistoßtore waren.
Wahnsinn.
Fassbar, ja. Wirklich. Na, vielleicht hat er irgendein Dortmunder heute oder am Samstag
aus einem Fuß
das richtige Füßchen. Ich rechne dem BVB Chancen aus, 100%. Also ich finde das so verrückt. Vor ein paar Wochen haben wir sie komplett totgeschrieben. Jetzt merkst du dann doch, wenn die mal 2-3 Spiele am Stück gewinnen oder gewinnen sollten, dass das einfach Spieler sind, die qualitativ gut sind. So, ne? Also das ist völlig klar. Da müssen wir nicht drum rumreden. Immer eine Einstellungsgeschichte hier und da auch gewesen. Der Kopf, der mitgearbeitet hat. Ich glaube, wenn sie jetzt das Spiel auch gegen Barcelona erfolgreich oder in Ordnung bestreiten, so dass du
erfolgreich ist ein dehnbarer Begriff, ne? Aber
genau.
Aber eigentlich eine gute Leistung zeigst. Du kannst auch knapp in Barcelona knapp verlieren und, ja, und eine gute Leistung
zeigen. Genau. Und dann kannst du, glaube ich, schon mit einem guten Gefühl nach München reisen. Wie gesagt, die Bayern haben gerade viele Themen. Dieses Müller-Thema nervt sie im Verein. Das überlagert irgendwie alles. Auch nach dem Spiel wurde Thomas Müller das gefragt. Also das ist schon so ein Nebenschauplatz, dass die Dortmunder wirklich die Möglichkeit haben, da in München wieder etwas zu holen. Weil, wie gesagt, der BVB ist ein Stück weit stabiler. Die Bayern haben, jetzt mal, BVB hat auch Verletzungspech mit Sabitzer und mit Schlotterbeck, aber was da hinten bei den Bayern in der Abwehr ausfällt.
Und Musiala.
Und Musiala, ja, das geht ja komplett ab.
Ja.
2-2, tipp ich.
Ja, ich schließe ich mich an. Ich glaube auch, das wird ein intensives Spiel. Weil die Dortmunder, wie gesagt, die haben halt ein Ziel vor Augen. Die haben jetzt Blut geleckt und merken, okay, da geht doch noch was. Also gerade Mainz und Freiburg, vielleicht auch Frankfurt, tut mir leid für dich, aber vielleicht auch Frankfurt, vielleicht geht denen so ein bisschen im Endspurt die Düse, vielleicht geht denen da auch ein bisschen die Luft aus, ne, weil das ist dann eben doch noch mal was anderes. In den letzten 7 Spielen, ne, wie sagt man so schön, vorher hattest du nur was zu gewinnen. Und jetzt bist du plötzlich unter den ersten 4 und hast in den letzten Spielen echt was zu verlieren. Aus Mainzer Sicht und aus Freiburger Sicht. Und das kann was mit dir machen. Die Dortmunder haben nichts zu verlieren in der Bundesliga. Ne? Aber die haben halt auch noch Bayern auswärts, die haben noch Leverkusen auswärts. Es bleibt.
Aber die haben gegen die Mannschaft meist besser gespielt
als
gegen
in der Vorrunde.
Augsburgs und Bochum dieser Welt, ne?
Ja.
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 Also.
Ja. Sprechen wir nochmal über einen Offensivspieler, der keinen Impact hatte bisher auf den BVB, nämlich Julien Duranville. Der hat zuletzt jetzt für die U23 gespielt. Da wurde berichtet, er wäre zurückgestuft worden in die U23, ist aber mit zur Champions League nach Barcelona gefahren. Ich muss sagen, ich habe da eine andere Sicht drauf. Der Junge ist 2 Jahre jetzt bei Borussia Dortmund, hat noch gar keinen Impact gehabt auf diesen Verein, hat ein halbes gutes Spiel, ne? Also Mainz, auch darüber kann man streiten, die Fastmeisterschaft gegen Mainz, da kam er halt rein und hat 3 Übersteiger hingekriegt. Ansonsten hat er keinen Impact gehabt auf diese Mannschaft, auf diesen Verein, war fast immer verletzt. Ist ein Riesentalent, ne? Vincent Kompany, Trainer Bayern, hat ihn in Anderlecht gehabt, hat da klar gesagt,
Ballon d'Or,
das ist ein Weltfußballer, ein potenzieller Weltfußballer, und hier schafft das nicht mal in die erste Elf. Aber das liegt halt daran, dass er immer verletzt war, dass er keine Spielpraxis hat, und deswegen finde ich es total sinnvoll, dem zu sagen, ey, geh mal in die U23, spiel da mal, hol dir mal ein bisschen Praxis, weil du kannst Praxis mit Training nicht ersetzen. Das sagt dir jeder Fußballer. Deswegen macht das aus meiner Sicht total Sinn.
Vor allen Dingen ist er 18 Jahre jung. Ja. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Wurde ja auch von Sebastian Kehl, ich glaube für rund 10 Millionen Euro, als ein Talent geholt, in dem sie wahnsinnig viel sehen. Alle haben was in ihm gesehen. Also wo sie alle der Meinung sind, dass das irgendwann der potenzielle nächste Spieler wird, den sie mal für 70, 80, 90... Ja. Verkaufen können. Er hat natürlich Wachstumsprobleme gehabt, das hatte ich ganz schön gehemmt.
Ja, hat sich auch krass verändert.
Hat sich körperlich verändert, hat ziemlich Muckis draufgepackt. Also das war auch ein wichtiger Punkt, das so zu begleiten, dass der so in eine Form kommt, dass er auch bei den Herren oben im Bereich eben mithalten kann. Und was ganz interessant ist, Jesko, das hören wir von allen Seiten, auch aus Gesprächen mit Spielern, mit Trainern, mit Verantwortlichen, im Training muss der rasieren, der muss alle nass machen.
Ja.
Schon oft gewesen, dass Spieler zu mir kamen und meinten, was der im Training macht, das ist nicht mehr normal.
Ja.
Nur im Spiel, bei den Profis.
Ja, und da muss das halt hinkriegen. Und da müssen sie ihn hinkriegen, dass er es da hinkriegt. Und da macht halt so ein Rückschritt, in Anführungszeichen, der einfach Sinn. Das ist eine Entwicklung. Ja, den jetzt gleich an die Wand zu nageln und sagen, irgendwie Kovac sortiert Duranville aus. Da ärgere ich mich ja immer ein bisschen. Ne? Weil es gibt andere Spieler, die haben das nicht verstanden. Die haben diesen Entwicklungsschritt nicht gemacht. Ja, die auch die Chance hatten. Ja, nennen wir es beim Namen. Youssoufa Moukoko. Der hat halt immer darauf bestanden, dass er Champions League Spieler bei Borussia Dortmund ist. Anstatt irgendwann wirklich mal so reflektiert zu sein und zu sagen, okay, vielleicht brauche ich nochmal einen Schritt in meiner Entwicklung, den ich nehmen muss. Den hat er nicht genommen. Ne? Dann, jetzt ist er nach Frankreich geflohen und spielt kein Fußball mehr. Also ist noch natürlich bei Nizza im Kader, aber spielt nicht.
Wie siehst du diesen Wechsel?
Kritisch?
Ja, von Moukoko dahin?
Ich sehe ihn total kritisch, weil er von der Persönlichkeit her sehe ich ihn nicht plötzlich im Ausland, in einer fremden Stadt, in einem fremden Land, in einem fremden Umfeld. Ja, er spricht Französisch, besser als Deutsch. Aber da sehe ich ihn einfach von der Persönlichkeit her nicht. Ich sehe ihn eher behütet. Der brauchst jemanden, der sich um ihn kümmert. Und wenn du als Spieler aus dem Ausland dann irgendwo hinkommst, dann bist du halt nicht der, dem alle übers Köpfchen streichen und sagen, schön, dass du da bist, wir passen auf dich auf. Die sagen,
bist du das Wunderkind aus Dortmund?
Ja, bist das Wunderkind aus Dortmund und dann zeig uns, du kannst ja nicht. Ja gut, dann werden wir mal sehen, wie wir hier mit dir umgehen. Also dem hätte den Wechsel zu Köln.
Ja.
Baumgart wollte ihn haben.
Ja.
Oder so Clubs wie Freiburg, Bremen, Mainz. Ich schmeiß das jetzt rein, ob die Interesse hatten oder nicht, ist jetzt nicht relevant. Aber das sind Clubs, wo sich auch Spieler entwickeln können. Und wo die dann auch zeigen können, ob sie es drauf haben, in der Bundesliga zu spielen oder nicht. Aber immer in Dortmund drauf zu bestehen, ich bin Champions-League-Spieler, um dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich ins Ausland. Das ist halt keine gesunde Entwicklung.
Ja, ich versuche mich immer so ein bisschen in den Kopf des jungen Spielers zu versetzen und kann ihn zumindest dahingehend verstehen, dass er mit all diesen Negativbegleiterscheinungen, die es dann gab, Rätsel um sein Alter, dass er vielleicht so ein bisschen auch das Gefühl hatte, er ist Deutschland dankbar, er ist hier aufgewachsen, er ist hier zum Profi geworden.
Nationalspieler,
WM-Teilnehmer unter Hansi Flick.
Ja.
Dass er für sich schon auch das Gefühl hatte, wahrscheinlich, komm, ich gehe mal aus diesem Brennglas weg. Mhm. Weil ich hätte Köln, Bremen, die waren an ihm dran, auch Leipzig, ich hätte ihm das sehr wohl geraten und gesagt, mach das mal. Ja. Es gab so viele Karrieren, guck dir Kevin De Bruyne an, der mal bei Bremen war und eine Weltkarriere und bei Wolfsburg eine Weltkarriere hingelegt hat. Geh vielleicht mal diesen Schritt zurück, guck mal Nadim Amiri an, klar in einem späteren Zeitraum oder in einem späteren Alter, ist jetzt auch kein junger Spieler mehr, nach Mainz zu gehen und auf einmal wieder Nationalspieler zu werden. Vielleicht muss man diesen Schritt mal zurückgehen. Trotzdem versuche ich mich reinzuversetzen mit all diesen Negativgeschichten, die Storys, die es gab, dass er vielleicht sagt, komm, ich gehe mal raus aus dem Brennglas Deutschland, gehe mal ins Ausland. Du hast richtig angesprochen, französisch sprechend ist er, spricht er besser als Deutsch. So, ja, ich konnte es ein Stück weit verstehen. Es ist natürlich total bitter, dass er da gerade überhaupt keine Rolle spielt und eigentlich auch beim BVB jetzt nicht so fest eingeplant ist über den Sommer hinaus, dass sie da wirklich was sehen.
Es sind halt immer diese Karrieren mit Anlauf. Weißt du, wo ich von außen sage, ey, das kann doch kein gesunder Schritt für dich jetzt sein. Warum machst du das? Ja, und dann ist es leider am Ende auch oft so. Ne?
Bittere Geschichte. Gucken wir mal, wie das vielleicht auch im Sommer aussieht, weil der BVB ja auch da die Möglichkeit hätte, einen Leihspieler vom 1. bis zum 10. durch dieses Zusatztransferfenster von der FIFA.
Genau. 1. 10. Juni.
Juni zurückzuholen, sodass er dann bei der Club WM genauso wie auch ein Haller mitmachen könnte. Wenn sie dann wirklich den Need sehen, einen Backup zu brauchen für Gerassi.
Ja, du hast keinen. Ne? Das muss man auch ehrlich sagen. Also ich sehe den Need absolut, ob jetzt Aller.
Ja, ja.
Also bei Aller sehe ich das schon eher als bei Moukoko.
Mhm.
Für mich brauchst du die. Ja, du brauchst einen Backup für Gerassi. Auch eine Aufgabe für den Sommer, ganz wichtig. Ja. Aber das ist auch schwierig. Also ich verstehe auch die Gefahr. Du brauchst im Prinzip einen Stürmer, der sich auf die Bank setzt, der aber, wenn er spielt, performt, der nicht zu viel verdient.
Das ist nicht so einfach.
Du willst ihn herholen.
Ne? Du willst ihn herholen. Ja. Das macht keiner so gerne, glaube ich. Ne? Nils Petersen war so einer.
Stimmt. Ja, ja, absolut. Ja,
der,
ja, ja.
Der hat jetzt gesagt, was hat er gesagt? Heute gucke ich 90 Minuten Fußball ganz entspannt. Früher habe ich 80 geguckt von außen, weil er dann die 10 Minuten reinkam und die Jokerrolle und zwei Tore gemacht hat und wieder nach Hause
gefahren ist.
Ja, vielleicht brauchst du so einen, aber das ist sehr schwierig. Jesko Sommer, ich würde ein Thema zumindest noch mal kurz anschneiden, weil ich glaube, da könnte man eine Sonderfolge draus machen. Wir haben am Montag im Transfer-Update nochmal drüber berichtet, dass der Name Markus Krösche beim BVB weiterhin ein Thema bleibt in einer möglichen Rolle als Sportgeschäftsführer, dass es da Überlegungen gibt, entscheidende Kräfte auch im Verein, die den Paderborner ganz gerne zum BVB holen wollen.
Dass der aus Paderborn kommt, darf man auch mal nicht vergessen.
Ja.
Wer aus Paderborn eine Karriere hingelegt hat, ne?
Ja.
Krösche,
ja.
Wohlgemuth.
Stimmt, ja.
Ja, ist richtig, richtig stark.
Ja.
Baumgart.
Ne?
Also das ist eine krasse Talentspieler.
Ja,
Führig. Zum Beispiel auch. Also das ist wirklich interessant.
So, also es gibt Überlegungen. Das ist jetzt alles nicht konkret, aber es ist zumindest so, dass beim BVB drüber nachgedacht wird. So, die Chance wird auf deutlich unter 50% beziffert, zumal sie die Chance halt so gering sehen, weil er in Frankfurt eben all das hat, was er vielleicht bei Dortmund nicht haben könnte, ne? Macht, Einfluss, alleinige Entscheidungsgewalt. So, deshalb ist es am Ende wirklich schwierig.
Du musst bei der Personalie klar sagen, was will ich im Sommer? Mhm. Will ich einen Neuanfang? Dann wäre es ein Mann wie Krösche. Ich sage jetzt gar nicht unbedingt Krösche, aber ein Mann wie Krösche wäre der Neuanfang. Ja. Oder mache ich weiter, wie es ist.
Ja.
Ja, in der Werbung hast du mal gesagt,
mach ich weiter, wie es ist.
Mit den Fähnchen.
Ach so,
wir machen das mit den Fähnchen. Machen wir Innovation. Wir wollen Innovation, wir wollen das. Oder wir machen das mit den Fähnchen. Ja, wir machen das mit den Fähnchen.
Stimmt. Stimmt.
Ja, war eine witzige Werbung, aber die passt halt so oft so gut und die passt hier halt auch so.
Ja.
Weil dann musst du dich committen und sagen, okay, wir schneiden alle alten Zöpfe ab, weil ein Markus Krösche wird sich in Dortmund nicht hinsetzen und sagen, hallo Herr Watzke, hallo Herr Ricken, hallo Herr Kehl, ich bin jetzt auch da, was kann ich denn tun?
Ja, nein, das ist völlig klar.
Der setzt sich nach oben.
Das ist völlig klar. Und deshalb muss im Zuge eines nötigen Umbruches, ohne jetzt Aki Watzkes Rolle und Position zu schmälern, der wahnsinnig viel für den Verein gemacht hat und immer wie Rummenigge und Bayern Hoeneß bei Bayern auch der Patron bleiben wird, glaube ich, muss der schon auch ein Stück weit vielleicht von seiner Rolle zurückgehen und auch mal anderen mehr die Entscheidung zulassen und abgeben.
Ja.
Sagt er ja, betont er, versucht er gerade. Ich glaube, es fällt ihm nicht ganz so leicht, was man auch verstehen kann, wenn man 20 Jahre ganz oben an der Sonne eines Vereins irgendwie war.
Ja.
So, das wird schon ein Thema sein, dass einige mögliche Kandidaten, auch wie Krösche, vielleicht abschrecken könnte oder zumindest auch in der Entscheidung beeinflussen könnte. Und wir haben ja immer noch ein Chaos bei den Bayern, was vielleicht auch kommen könnte mit Max Eberl. Ich meine zu vernehmen, dass das auch vor allen Dingen ein Posten ist, der Markus Krösche wohl eher reizen würde als bei Borussia Dortmund. Er hat im Übrigen oder soll, muss ich vorsichtig sein, eine Exit-Option haben, eine Ausstiegsklausel. Das hat aber weder er noch die Eintracht bestätigt, dementiert. Sie wollten sich gar nicht dazu äußern. Ja, es wird interessant. Und ich frage mich, wir sind im, was haben wir jetzt, 9. April heute, Aufnahme. Du musst ja allmählich, wenn du davon überzeugt bist, wir brauchen einen Neuanfang, brauchst du jetzt eigentlich jemanden, weil der muss die komplette Saison angehen, planen. Du hast nur 2-3 Wochen, dann ist Club-WM. Wenn du ins Champions-League-Finale kommst, haben wir gestern drüber gesprochen, hast du da 4-5 Tage, dann geht's weiter nach Florida.
Also vom Timing her ist das kein Sommer für ein Reset, wenn man ganz ehrlich ist. Ja. Das ist der schwierigste Sommer, den du hast. Du gehst, wirklich, wie du sagst, wenn du mal ganz theoretisch, du gehst ins Champions-League-Finale, dann hast du 2 Wochen Zeit bis zur Club-WM, dann kommst du wieder, dann gehst du in die Vorbereitung der Bundesliga, dann fängt der DFB-Pokal an, dann fängt die Bundesliga an. Wo willst du dann Reset machen? Mit wem? Wann willst du den machen? Willst du einen neuen Trainer installieren? Machst du das vor der Club-WM? Machst du das nach der Club-WM? Wie machst du? Also es ist halt vom Timing her kein Sommer für einen Reset bei Borussia Dortmund. Ein Reset, den du, also vor 3 Wochen hätte ich gesagt, der ist unumgänglich. Jetzt ist es natürlich wieder die Aktualität überholt einen da immer. Es ist ja auch fast schon pervers im Fußballbusiness, ne? Dass du in 2 Wochen plötzlich hier stehst und sagst, oh, nö, wieso? Ist doch super, läuft doch.
Ist schon ja, aber das ist ja der Fehler, ne?
Man muss es rational sehen.
Wenn du jetzt auch in die Champions League kommen solltest irgendwie und es doch noch schaffst, dann darfst du dich nicht hinstellen und sagen, das war alles gut.
Weil du hast es letztes Jahr schon nie geschafft.
Genau. Du musst jetzt dann irgendwann auch versuchen, wenn du von einigen Leuten nicht mehr überzeugt sein solltest, musst du den Cut machen und bist eigentlich im April spät dran, wenn du noch nicht weißt.
Und dagegen spricht, aussieht. Im Sommer hast du Ricken installiert.
Ja.
Im Januar hast du Kehl verlängert, hast im Februar Niko Kovac eingestellt.
Hm.
Wenn du jetzt im Sommer sagen würdest, das schneiden wir alles ab, dann hast du in sehr kurzer Zeit sehr viel falsch gemacht.
Hm. Bin auch gespannt, im Übrigen, wie es mit der Rolle von Matthias Sammer weitergeht, weil da auch Lars Ricken jetzt angekündigt hat oder das zumindest offen gelassen hat, diese Rolle, ob's da weitergeht. Find diese Beraterrolle sowieso sehr, sehr krude, muss ich sagen. Ich schätze Matthias Sammer sehr. Ich finde, wenn, dann muss er den nötigen Einfluss halt direkt haben.
Ja.
Oder er soll es halt irgendwie lassen. Und ich glaube, das war auch immer so ein taktischer Puffer von Aki Watzke, ihn zu installieren, weil alle oder viele reden über Matthias Sammer und sagen, was macht der eigentlich? Aber reden weniger über Hans-Joachim Watzke. Also es war wahrscheinlich auch ein taktischer Klug, den so als seinen Berater und als Blitzableiter, sage ich mal, mit zu installieren.
Trotzdem wollen wir hier auch beide nochmal feststellen, also die Verdienste von Aki Watzke sind unbestritten.
Absolut,
100%.
Ja.
Aber
100%.
Wie das ist bei Patrones. Patron hieß übrigens auch gestern das Restaurant.
Stimmt.
Wo wir waren, wo du ein Kompliment, wir haben es
angesagt,
du hast ein Kompliment bekommen.
Ja.
Erzähl von wem.
Ja, ich habe das war eigentlich der beste Tisch, oder auch der schönste Tisch, weil da saß Kalle Riedle, da saß Roman Weidenfeller, da saß Nobby Dickel.
Oh.
Und da saß Michael Zorc.
Michael Zorc.
Wir haben
ihn
blauen
Hemd. Wir vermissen ihn.
Ja. Gestrahlt. Der Aufsichtsrat oder das Aufsichtsratmitglied bei Borussia Dortmund. Und da bin ich dann doch nochmal zu ihm gegangen und habe gesagt, ey Michael oder Herr Zorc, wir sind immer noch beim Sie. Dem einen oder anderen hat er schon das Du angeboten, das habe ich mir noch nicht erkämpft. Ich sage, ja, ich wollte doch nochmal Hallo sagen. Ab und an vermisse ich die Telefonate und so. Und dann hat er gesagt, Herr Berger, ich sehe Sie ja immer mal, Sie haben sich gar nicht verändert. Sie sehen immer noch so jung aus wie vorher. Und da habe ich mir gedacht, komm, ey, lüg mich nicht an. Du sitzt hier, du strahlst.
Sieht gut
du
aus,
hast ne? mehr Haare ja. als ich, obwohl du deutlich älter bist und siehst einfach unfassbar gut aus. Habe ich gesagt, Herr Zorc, wenn ich irgendwann so alt bin wie Sie und dann noch so aussehe, habe ich alles richtig gemacht. Da haben wir einmal angestoßen.
Aber keiner sieht so gut aus wie Kalle Riele.
Ja, das ist so. Dabei.
Und Michael Zorc hatte wahrscheinlich den kürzesten Anreiseweg, ist wahrscheinlich von Mallorca mal eben.
Stimmt, rüber wahrscheinlich.
Der ist ja, ja gerne und viel auf Mallorca und es sei ihm gegönnt.
Jesko,
ja.
Schöne Folge, glaube viel drin, aus Barcelona.
Ja.
In der nächsten Folge, hoffe ich, läuft alles so nach Timing,
ja,
dass wir on point wieder da sind.
Ja, ja.
Dienstag sollen wir eigentlich rauskommen. Nicht am Mittwoch, aber seht's uns nach. Es ist auch, wir wollen nicht meckern, wir haben einen ganz tollen Job, aber es ist teilweise auch sehr anstrengend.
Ja.
Es ist sehr viel, was du irgendwie so nebenher machen und managen. Und
technisch manchmal herausfordernd.
Technisch manchmal.
Aber man macht ja jeden Fehler, wenn man klug ist, nur einmal.
So ist es.
Dann geben wir uns Mühe, dass das jetzt funktioniert.
Also.
Reden wir nächstes Mal über Klassiker.
Ja.
Freuen wir uns drauf.
Ich gehe jetzt noch ein bisschen hier kurz in der Sonne spazieren, bevor wir schalten, Jesko.
Mach das.
Oh,
sagen wir. Adios.
Ciao, ciao.
Für Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport.